Deutschlandfunk, aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
Mit Krieg kann man prächtig Geld verdienen. Zum Beispiel, wenn man Staaten, die offizielle Konflikte nicht riskieren wollen, private Söldnertruppen anbietet. Die Regierung der USA hat in den letzten Jahren Unternehmen wie Blackwater oder Halliburton engagiert. Auf russischer Seite macht die Gruppe Wagner Schlagzeilen. Das Söldnerunwesen nimmt wieder zu. Aus diesem Anlass haben die Historiker Matthias Meinhardt und Markus Meumann untersucht, seit wann und warum Regierungen private Unternehmen beauftragen, Kriege zu führen. Mit Markus Meumann habe ich über diese lange Tradition gesprochen.
Die ersten Nachweise, die wir so in den Quellen finden, dass sozusagen nicht Aufgebote von lehnspflichtigen Heeren gemacht wurden, sondern eben gezielt für Söldner angeworben, stammen so aus dem Übergang vom hohen zum späten Mittelalter. Wobei es sicherlich auch früher schon Formen gegeben hat, natürlich in der Antike, soweit haben wir das jetzt nicht zurückverfolgt. Und es nimmt dann massiv zu im späteren Mittelalter.
Also das, was man aus der deutschen Geschichte sofort vor Augen hat, ist ja der Dreißigjährige Krieg. Und die Figur von Tilly zum Beispiel, der ja eben auch auf eigene Rechnung für die katholische Liga gekämpft hat.
Genau, aber wir haben da eigentlich schon langen Vorlauf. Es nimmt sehr zu im Laufe des 14. und 15. Jahrhunderts. Da gibt es also vor allen Dingen einen Schauplatz ist Italien, wo es eben diese zahlreichen Städtekriege gibt, die alle gar nicht genug Einwohner hätten, um selber Heere aufzustellen und also sich Heere sozusagen anmieten müssen. Und es gibt eben den 100-jährigen Krieg zwischen England und Frankreich. Und das setzt sich dann eigentlich durch das 16. Jahrhundert durchaus fort, aber der 30-jährige Krieg ist dann so ein Höhepunkt, in dem eben ja sehr große Heere einfach aktiv werden, die bis dahin ungekannte Größen haben.
Kann man das irgendwie beziffern?
Ja, man hat dann schon Heere, die 40, 50, 60.000 Mann umfassen. Das sind eben riesige, sozusagen ganze Städte. Also wenn Sie sich vorstellen, dass viele Städte in dieser Zeit nur mehrere tausend Einwohner hatten, selbst Großstädte vielleicht 20.000, 30.000 Einwohner, dann sind das einfach enorme Zahlen von Menschen, die ja diesen ganzen Versorgungsapparat brauchten.
Und der Vorteil für die Staaten oder soll ich sagen für die Auftraggeber war offensichtlich, dass sie solche Truppen nur für die Zeit des Konfliktes bezahlen müssen und nicht dauerhaft.
Das war einmal der Vorteil, dass man die Truppen nur für die Dauer des Konfliktes bezahlen musste, wobei sich das ja im Dreißigjährigen Krieg, wie der Name schon sagt, und die Dauer eben durchaus verstetigte. Der andere Grund war aber eben, und das machen wir in unserem Band auch deutlich, war eben tatsächlich, dass die Fürsten oder Städte oder wer immer die Kriegsherren waren, gar nicht in der Lage gewesen wären, das aus eigener Kraft aufzubringen. Man hat also im Grunde dieses vielfältige Geflecht von Privatpersonen, um es mal so zu sagen, gebraucht, die eben zusammengewirkt haben, um diese Heere aufzubringen und zu unterstützen. Und insofern steht hinter Figuren wie Tilly oder Wallenstein eben auch ein ganzes Geflecht kleinerer Unternehmer, die selber auf eigene Rechnung an diesem Kriegsgeschäft eben mit teilnehmen.
Und für die Kriegsherren war es ein Krieg auf Kredit, kann man das sagen?
Ja, das ist natürlich so. Das ist ja auch das Problem, weswegen Wallenstein dann so groß und mächtig wurde. Er hat eben diese Heere vorfinanziert und der Kaiser stand dann ganz erheblich finanziell auch in seiner Schuld. Und das ist natürlich dann einer der Gründe, die schließlich zu der Absetzung und dann auch Ermordung Wallensteins führen, dass man natürlich diese Schuld auch los will. Das andere ist, dass er politisch zu einflussreich wird und zu mächtig, aber natürlich hat man auch erhebliche finanzielle Schulden.
Was war denn dann der Grund, dass man dieses System abgeschafft hat? Tatsächlich die Gefahr, dass Söldnerführer zu mächtig wären, aber das ist ja dann im 18. oder spätestens im 19. Jahrhundert durch stehende Heere ersetzt worden.
Also der Gedanke, dass die zu mächtig werden, ist sicherlich eine der Lehren, die aus dem Dreißigjährigen Krieg gezogen werden, eben dass man diese Heere auch nicht so einfach wieder los wurde, weil wenn sie einmal unterhalten waren, sie sich eben auch ernähren mussten. Wie gesagt, dass der Krieg dadurch extrem verheerend und auch für die Zivilbevölkerung eben sehr, sehr schädlich war. Es gibt also relativ früh schon aus der italienischen Renaissance bei Machiavelli gibt es eben diese Überlegungen, dass Söldnerheere schlecht seien, also was sich eigentlich bis heute im aktuellen Diskurs auch so hält, ja. Machiavelli sagt eben, Söldner sind immer schlechter als sozusagen der Bürger, der seine eigene Stadt verteidigt. Und das zieht sich eigentlich bis heute durch und ist immer ein Argument, wenn also über den Einsatz von Söldnertruppen gesprochen wird. Also es liegt einmal sozusagen auf der ideengeschichtlichen, politikgeschichtlichen Ebene, dass man sagt, das ist unberechenbar. Und es liegt auf der anderen Seite eben in praktischen Erwägungen. Es ist dann eben aber nach dem Dreißigjährigen Krieg, es geht nicht sofort weiter, aber spätestens Ende des 17. Jahrhunderts, die Konflikte setzen sich ja fort, sagen die meisten Fürsten, wir brauchen eben einfach eine permanente Armee. Und da ist dann klar, dass man versucht, stärker selbst das in die Hand zu nehmen, um sich eben diesen Kriegsunternehmern nicht völlig ausliefern zu müssen.
Steht da auch ein anderes Staatsverständnis dahinter?
Da steht auf jeden Fall ein anderes Staatsverständnis dahinter. Da stehen dann aber eben so ab etwa 1680 auch andere Möglichkeiten zur Finanzierung dahinter. Mhm. Also es ist in der historischen, geschichtswissenschaftlichen Forschung und Literatur oft die Rede, dass eben das Militär das Schwungrad an der Staatsmaschine gewesen sei, so etwas plakativ gesagt. Und es ist natürlich richtig, dass man, um ein stehendes Heer unterhalten zu können, braucht man einfach einen gewissen Grad von Staatlichkeit. Also man braucht ein funktionierendes Steuersystem vor allen Dingen. Man muss dann irgendwie organisieren, diese Heere ja auch unterzubringen.
Ja, das liegt also auf der Hand.
Ja, und Frankreich zum Beispiel hat als erstes schon diese permanenten Kompanien, schon seit dem späten 15. Jahrhundert. Und fängt auch relativ früh an, Kasernen zu bauen. Aber im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation ist es eigentlich nicht üblich, sondern man quartiert die Soldaten, wie es auch in Kriegszeiten war, eigentlich bei den Bürgern, meistens eben in den Städten, aber auch die Reiterei dann wiederum auf dem Land, bei den Leuten in den Wohnungen ein.
Hat denn mit dieser Zeit das Söldnerwesen ganz aufgehört und erst im 20. Jahrhundert wieder angefangen?
Ja, das kann man eigentlich nicht ganz so sagen. Zum einen hat es, und da haben wir auch ein paar Beispiele bei, eben auch über das Ende des Dreißigjährigen Krieges und das späte 17. Jahrhundert hinaus, weiter den Einsatz von bezahlten Truppen gegeben. Also vor allen Dingen dann auch im kolonialen Bereich. Also die East India Company in England oder die niederländische Ostindien Company haben eben Truppen auch bezahlt und sind sozusagen selbst als kriegführende Mächte aufgetreten, obwohl sie ja keine staatliche Souveränität hatten. Und das nimmt dann eigentlich erst mit dem 19. Jahrhundert ab. Auch da gibt es aber natürlich immer wieder Einzelfälle, wo Söldner eingesetzt werden und dann eben zunehmend vor allen Dingen nach dem Ende des Kalten Krieges und seitdem sich diese bipolare Weltordnung aufgelöst hat.
Meine Vermutung wäre, dass dafür, dass das in den letzten Jahrzehnten wieder so stark zugenommen hat, privat finanzierte Truppen einzusetzen, die Ursache ist eigentlich primär politischer Natur, sehe ich das richtig?
Die ist auf jeden Fall politischer Natur, ja. Also ich würde sagen, in der frühen Neuzeit, eben bis ins 18. Jahrhundert hinein, ist sie nicht unbedingt primär politischer Natur, sondern vor allen Dingen wirtschaftlicher, technischer Natur, dass eben die Fürsten gar nicht in der Lage gewesen wären, diese Kriegsmaschinerie, wenn man es so nennen will, selber in Gang zu setzen und am Leben zu erhalten. Mhm. Während das heute ja keine Frage ist und sowohl die USA als auch andere kriegführende Mächte, die jetzt auf private Militärunternehmer oder Söldnertruppen zurückgegriffen haben, wären ja wirtschaftlich durchaus in der Lage, das auch mit regulären staatlichen Truppen zu tun.